SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
In Hamburg trafen sich die Mächtigen der Welt beim G20-Gipfel und die Polizei lieferte sich Schlachten mit den Demonstranten.
Weltmacht war das Thema auf dokublog.de, Christine Werner.
Genau, Pascal Fournier. Und die Beiträge vom Doku-Blog kommen auf
Spur 1.
Wir sprechen
Spur 2
über den Nachrichtenbot Novi. Ute Holl denkt auf
Spur 3
über das Radio des Dissenses nach. Und
Spur 4
stellt das Hörspieldebüt des Lyrikers Jan Wagner vor und ein Feature über Betrug in der Wissenschaft.
Spur 1. Doku-Blog.
Die Musik mit dem Titel Macht hat Christian Klaus auf dokublog.de geladen. Er schreibt dazu:
Eine klangliche Reise durch eine postdystopische Welt, in der die Macht der Menschen über den Planeten durch weitgehende und flächendeckende Selbstzerstörung zum Erliegen gekommen ist. Die Natur, beziehungsweise das, was von ihr, wie wir sie kennen, übrig geblieben ist, ist im Begriff, sich langsam zu regenerieren und schafft somit Hoffnung für die wenigen am Leben gebliebenen.
Spur 2. Nachgefragt.
Nachrichtenbot. Horcht in. Absent. Band. Teichchor.
Ich bin Redakteur in der Abteilung Strategie und Innovation der Tagesschau und kümmere mich um Novi.
Novi, um den sich Timo Spieß kümmert, ist ein Nachrichtenbot. Von Bots hört man gerade ständig, wenn es um das Internet geht. Sie sollen die Wahlen in den USA beeinflusst haben und kräftig mitmischen an der Meinungsmache im Netz. Bots sind Computerprogramme, die menschliches Verhalten imitieren. Es sind virtuelle Chatpartner, die auf Textnachrichten automatisiert antworten. Solche Programme werden jetzt auch als Nachrichtenlieferanten eingesetzt. Seit Januar gibt es Novi, den Nachrichtenbot des ARD-Jugendangebots Funk, entwickelt von der Tagesschau und dem NDR. Novi läuft über den Facebook Messenger und soll junge, nachrichtenverdrossene Menschen abholen. Herr Spieß, was bekomme ich denn dort, wenn ich Novi aktiviere?
Wenn Sie Novi aktivieren im Facebook Messenger, dann ist es erstmal so, dass Novi sich kurz vorstellt und Hallo sagt und erzählt, dass es sich um einen Bot handelt, mit dem man sich jetzt quasi unterhält. Und dann funktioniert es so, dass Novi im Facebook Messenger auftaucht, wie alle anderen Kontakte, die man da hat, auch. Also irgendwie, ob man da nur mit Freunden oder Bekannten, Verwandten schreibt, man hat dann eben auch Novi als einen der Kontakte, nur dass er eben als Computerprogramm antwortet. Und dann kann man sich mit Novi unterhalten. Das ist so als freies Gespräch noch sehr rudimentär möglich. Also man kann durchaus auch mal so Smalltalk mit Novi machen und fragen irgendwie, wie geht's dir oder irgendwie hast du gut geschlafen. Aber der Kern liegt eigentlich darin, dass wir über Novi versuchen wollen, in diesen ja inzwischen sehr, sehr reichweitenstark gewordenen Plattform Messenger-Bots Nachrichten anzubieten. Und das machen wir über das sogenannte Conversational Journalism-Format, das so funktioniert, dass der Chatbot eine Nachricht anreißt und dann kann darauf reagiert werden. Also der Chatbot fängt an, eine Nachricht zu erzählen und dann kann man als Nutzer entscheiden, möchte ich darüber jetzt mehr wissen und kann dann in dem Fall eine vorgegebene Antwort sozusagen auswählen.
Können wir das mal konkret machen? Also Sie sagen jetzt, Novi reißt eine Nachricht an. Das heißt, da steht dann Terroranschlag in London. Dann kann ich entscheiden, will ich darüber jetzt mehr wissen oder nicht?
Das funktioniert so ähnlich. Wir haben uns bei Novi dafür entschieden, dass wir uns zweimal am Tag bei unseren Nutzern melden. Und wir bieten halt morgens und nachmittags einen kurzen Überblick an über das, was jetzt gerade wichtig ist. Das ist morgens ganz knapp und nachmittags ausführlicher. Und das geht so los, wir melden uns und sagen, hier ist dein News-Update mit den und den Themen. Und dann fängt Novi tatsächlich an, eine Geschichte zu erzählen. Also zum Beispiel Terroranschlag in da und da und erzählt ein bisschen was darüber. Meistens kommt bei uns dann auch noch ein Bild dazu oder auch ein GIF. Also wir verwenden zum Beispiel auch Tagesschau-Videomaterial, das wir dann in kurze Schnipsel zerlegen und dann mit dazu packen. Und dann kann der Nutzer entscheiden, interessiert mich das? Wenn ja, dann kann er das Thema vertiefen, indem er auf eine vorgegebene Antwortmöglichkeit tippt. Also zum Beispiel, was ist da passiert oder wer steckt dahinter oder so. Und dann drückt er da drauf. Das ist dann quasi seine Antwort in diesem Gespräch und bekommt dann von Novi die entsprechende Reaktion. Und so wird dann eben die Geschichte erzählt.
Wo bekommt denn Novi jetzt seine Nachrichten ursprünglich her? Also wird er gefüttert oder holt er sich die irgendwo her?
Für diese zwei Überblicke, von denen ich gerade gesprochen habe, wird Novi tatsächlich von Menschen gefüttert. Also das ist jetzt keine künstliche Intelligenz, die so weit fortgeschritten ist, dass sie irgendwie journalistisch wie Redakteure Entscheidungen treffen könnte und sagen könnte, das sind jetzt die wichtigsten Themen des Tages und so erzähle ich sie jetzt mal, sondern das sind Autoren, junge Menschen hier bei uns im Team, die diese Geschichten schreiben und quasi die Ghostwriter für Novi sind und zwar auch in einem Stil, der Zielgruppe, aber vor allem auch der Form angemessen ist. Wir versuchen, diese Nachrichten in einem Stil zu erzählen, der persönlicher ist, der einfacher ist, der bei bunten Themen auch gerne lustiger ist, humorvoller ist. Und wir achten auch immer darauf, dass wir gerade nachmittags immer einen Moment drin haben, der irgendwie nett ist, wo es Spaß macht, mit Novi zu schreiben.
Sie haben jetzt gesagt, also man kann dann entscheiden, ob man mehr von einem Thema wissen möchte. Was genau ist da passiert oder wer steckt dahinter oder sowas? Wird denn dieses Nutzerverhalten dann auch ausgewertet oder hat das eine Konsequenz auf die weiteren Nachrichten, die ich kriege? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nie was Näheres über Terror wissen will, kriege ich dann auch gar keine Terrornachrichten mehr?
Da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Das hat insofern Auswirkungen, wie man sich da entscheidet, als dass wir in der Redaktion natürlich gucken, welche Geschichten haben gut funktioniert, an welchen Stellen wollten die Leute unbedingt mehr wissen, weil wir da natürlich nicht nur Rückschlüsse darüber ziehen, welche Themen gut funktionieren, sondern dass wir da auch Rückschlüsse natürlich draus ziehen, haben wir die Geschichte in der Form jetzt eigentlich gut erzählt. Das werten wir schon aus, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie, wenn man ein Thema immer weiterklickt, dass wir dann dieses Thema weglassen. Wir sehen das als Weg, Leuten, die sonst eigentlich auch von Nachrichtenangeboten nicht mehr erreicht werden, ihnen die Nachrichten mitzugeben, die sie möglicherweise sonst nicht erreichen würden, wenn sie nicht jeden Tag auf tagesschau.de gehen.
Jetzt gibt es bei Novi auch Hintergrund, nennt sich das zum Beispiel Novi erklärt den IS. Aber glauben Sie denn wirklich, dass man den IS, den sogenannten, über Messenger-Nachrichten erklären kann?
Man kann dafür auf jeden Fall ein Interesse wecken. Man kann auch tatsächlich viel erzählen. Also man sollte die Storytelling-Möglichkeiten dieses Mediums wirklich nicht unterschätzen, weil da ja auch multimedial viel geht. Und wir versuchen dort, auch bei Novi erklärt, einen Grundüberblick über das Thema zu schaffen. Aber es ist eine Form, die natürlich, das ist so ein ganz schlimm gebrauchtes Buzzword, ne? Aber die so snackable ist. Also gerade das, was
so
wir snackable, kann man so wegsnacken, wenn man gerade irgendwie unterwegs ist. Ne? Also dafür sind diese beiden Pakete morgens und nachmittags auch gedacht. Ne? Für Leute, die irgendwie gerade auf dem Weg zur Uni sind oder zum Arbeitsplatz sind, den Anspruch, ein Thema vollumfänglich irgendwie dort zu beleuchten, dafür ist diese Form sicherlich nicht gedacht. Das können andere Formen sicherlich besser, aber also so ein Messenger ist ja eben auch, ich melde mich mal kurz und sag, was los ist. So benutzen wir ja auch Messenger, wenn wir mit irgendwie unseren Freunden und Verwandten kommunizieren. Und sowas auf einer Nachrichtenebene funktioniert schon. Ja.
Timo Spieß über den Nachrichtenbot Novi. Danke für das Gespräch.
Spur 1. Doku-Blog.
Mächtige haben das Sagen. Machtlose haben nichts zu sagen.
Macht, Sprache, Geld. Sprache ist Macht. Geld regiert die Welt. Und wir sind darin verstrickt. Ein kollagierter Soundtrack über Macht, Sprache und Geld.
Ein Doku-Blog-Feature von Anja Penner.
The customer is always right.
Sprache ist eine mächtige Lenkerin. Sie beeinflusst das Denken und Empfinden.
Wrong thinking is punishable. Right thinking will be as quickly rewarded.
Yes, sir. No, sir. Have a nice day. It shouldn't have to be this way.
Dankeschön.
Yes, we are.
Spur 3. Nachgedacht.
Verehrte An- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind.
Albert Einstein war das 1930 und wir schlagen gleich einen Bogen von Albert Einstein zum Internet. Während wir hier Sendung auf Sendung senden, schön hintereinander, kann im Netz der Nutzer entscheiden, was er wann wie lange hört. Er kann sich seine Informationen zusammensuchen. Wie aber verändern diese nonlinearen Angebote das Medienverhalten und wie wirkt sich das dann auf das lineare Radio aus? Darum geht es in unserer Reihe Lineares Radio in nonlinearen Zeiten. Heute Ute Holl über das Radio des Dissenses.
Ute Holl ist Medienwissenschaftlerin an der Universität Basel. Davor hatte sie eine Professur in Medienphilosophie an der Bauhaus-Universität Weimar. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Kino- und Wahrnehmungsgeschichte sowie Mediengeschichte der Akustik und Elektroakustik.
Verehrte An- und Abwesende, so beginnt Albert Einstein seine Rede zur 7. Deutschen Funkausstellung am 22. August 1930. Diese Begrüßung der Abwesenden ist legendär, weil sie das Radio aufruft als Medium, das alle möglichen Leute irgendwo in der Welt in einem Raum versammeln kann, die für einen Moment auf derselben Frequenz sind. Einstein, eigentlich bestellt, zu Vertretern der Phonoindustrie zu sprechen, bezieht durch das Radio die unbekannten Empfänger, die eben keinen Zutritt zu den Schaltstellen der Medien haben, in den akustischen Raum mit ein. Für alle Anwesenden überraschend ruft er mit Hilfe des Radios ein virtuelles und unberechenbares Kollektiv jenseits des konkreten Raums der Feierlichkeiten auf. Einsteins Radiorede selbst realisiert damit einen akustischen Raum zufälliger Begegnungen, und zwar, wie er betont, jenseits von Nationen und Klassengrenzen. Verehrte Abwesende, das war Macht und Magie des Radios im Sommer 1930. Gegenwärtig dürfte es schwierig werden, im Radio Abwesende zu adressieren. Ein kollektiver akustischer Raum von Anwesenden und Abwesenden verschwindet gerade, quasi vor unseren Ohren. Gegenwärtiges Radiohören findet auf Hunderten von Einzel- und Privatkanälen, auf digitalen Röhren und Tubes im Internet statt, auf Kanälen für dich und mich, YouTubes und iPhones. Radiohören wird wieder zur singulären Angelegenheit. Das hat offenkundige Vorzüge. Jeder und jede kann auf diese Weise hören, was er oder sie möchte, kann selbst entscheiden, zu welchen Zeiten, wie lange, wie oft. Sparten differenzieren sich aus. Freunde der Jazzmusik müssen nicht auf die Mitternacht warten. Börseninteressierte können jederzeit abrufen, was sie wissen müssen. In ihrer individualisierten Zeit- und Programmstruktur bilden unabhängige und lokale Sender eigene Gemeinschaften. Radio machen, senden und hören wird als Community Building verstanden, eine Kommunikation unter Gleichgesinnten. Das aber erweist sich zugleich als Problem. Die individuelle Ausdifferenzierung im digital organisierten Radio produziert vor allem Konsens. Globalisierungsgegner, Börsenspezialisten und Klangkünstler haben ihren eigenen Sender und werden mit anderen zumindest im Radio nicht konfrontiert. Die Möglichkeit eines unberechenbaren dritten Raums, in dem Abwesende als Fremde und andere unerwartet und überraschend auftauchen können, der Raum unvorhergesehener Begegnungen und unerwarteter Übertragungen verschwindet. Ein solcher Raum des Dissenses ist in der Ausdifferenzierung des Sendeprogramms in Themen und Sendeschienen allerdings nicht zu haben. Ein öffentliches Reden im Radio, das dem Konsens der Spartenradios etwas entgegensetzen wollte, müsste auf die Begegnung mit dem Unerwarteten, dem Fremden, mit unerhörten Klängen und den Stimmen der Abwesenden setzen. Um die für das Radio so charakteristische Verbindung von Abwesenden, Einzelnen, von Intimität und Öffentlichkeit herzustellen, wäre vor allem jene Ordnung aufzulösen, die Wirklichkeit in Sparten unterteilt. In Nachrichten, Börse, Sport und Kultur. Um die Anwesenheit der Stimmen der anderen, Fremden, Unbekannten als Nähe und dank der Mikrofone sogar als Intimität zu vernehmen, müsste lineares Radio komplementär zu den verfügbaren Sparten riskieren, unberechenbar zu werden. Nachrichten zu senden, wenn keiner sie erwartet. Stimmen, die unbekannt sind. Klänge, die den Kanal freilegen und auf andere Räume verweisen. Nur so könnten wir überrascht werden, nicht nur von unerwarteten Kontexten, sondern von Konflikten, von Ungereimtheiten und Botschaften, die nicht in der Ästhetik des Sensationellen und Spektakulären aufgefangen wären. In einer Sendestruktur, die die Zumutung der Wirklichkeit nicht gegen die Alltäglichkeit der Katastrophenmeldung abdichtet, während Dissens die Grundlage für Einsteins Radio. Die persische Dichterin Furuq Farrokhzad hat in ihrem Gedicht Eroberung des Gartens eine Erfahrung beschrieben, die dem Radio des Dissenses sehr nahe kommt, weil darin das Kollektiv, die Abwesenden, die Einzelnen und die Intimität verbunden sind. Jeder weiß es, jeder weiß, dass du und ich durch den verborgenen Riss in der Wand geschaut und den Garten gesehen haben.
Den Beitrag gibt es wie immer in ganzer Länge auf dokublog.de. Die Reihe Lineares Radio in nonlinearen Zeiten ist eine Kooperation von Dokublog und EPD Medien. Deshalb gibt es alle Beiträge auch zum Nachlesen bei EPD Medien.
Spur 1, Dokublog.
Was auf uns zukommt, lautete das Thema des Kurzdoku-Wettbewerbs von Docker Festival und dokublog.de. Den zweiten Platz teilen sich drei Beiträge, darunter Kein Blutsehen von Tom Heithoff. Er beschäftigt sich darin mit einem neuen Trend.
Dieser neueste Trend heißt Scarification. Tattoo ist out, man geht in die Tiefe mit Skalpell, Brandeisen und Aids-Lösung. Doch was macht man, wenn man ein Feature über einen Ort machen will, den man vor Angst nicht betreten kann?
Das war also sehr ungewöhnlich, weil man das Tier eigentlich bei uns nicht kennt. Da zum einen das sehr sensible Cutting, zurechtschneiden mit einem Skalpell der Narbe, der geht da richtig in die Tiefe. Man kann einerseits kreativ sein, zum anderen kann mit ein bisschen Zittern ist nicht so schlimm.
Also ich wollte zunächst plastische Chirurgie machen. Da kann man auch richtig schön Geld mitmachen. Und ich hatte da auch irgendwie eine Berufung darin gesehen, aber bereits im ersten Semester ging das nicht.
Ich latsche da eines Tages so eine Straße entlang und dann komme ich an einem Tattoo-Studio vorbei. Und auf dem Schild sehe ich aus dem Augenwinkel das Wort Narbenstudio. Sehr interessant, ist ja schrecklich.
Ich habe halt eine sehr zittrige Hand. Das geht natürlich überhaupt nicht mit der plastischen Chirurgie und da hat man mich gleich ausgesondert.
Ich habe mich erst später wieder daran erinnert, habe ein bisschen recherchiert und dachte, das gibt's ja gar nicht, das gibt's nämlich wirklich.
Das Cutting, das mache ich mit dem Skalpell. Das mit dem Skalpell und da fahre ich dann schon richtig sensibel in die Haut rein.
Darüber müsste man mal ein Feature machen.
Ja, dann habe ich im Tattoo-Studio angefangen, ja, als Reinigungskraft. Dabei habe ich halt beobachtet, wie auch so Tattoos gemacht werden und ich habe mich dann auch dafür interessiert. Und andere Mitarbeiter haben dann gesehen, dass ich vielleicht da sogar ein Interesse habe oder sogar mehr als Interesse habe, eine Begabung.
Ich habe mir dann Informationen beschafft.
Ich nenne mich Betreuer, weil ich das mit ihm zusammen mache. Er muss das Gefühl haben, dass er daran teilnimmt, auch wenn er alleine die Schmerzen ertragen muss.
Und teilweise auch bebilderte Informationen und was ich da gesehen habe, das hat mir...
Ja, das war mir dann schließlich auch zu eintönig, also das zu einfach, zu simpel und zu oberflächlich.
Papa kann kein Blut sehen.
Da haben wir eine ganz spezielle Low-Cost-Technik entwickelt, das ist das Branding. Das heißt, es wird einfach auf die Haut eine Metallplatte, eine heiße.
Der wird sofort ohnmächtig.
Und das hat mich also sehr interessiert, weil man da richtig in die Tiefe gehen kann. Ich habe dann ein Narbenstudio aufgemacht.
Die Bilder waren so schockierend, dass für mich klar war, dass ich mich niemals an diesen Ort werde begeben können, um ein Feature zu machen.
Und mit einem Schlag wird praktisch die Haut beschlagen. Es ist teilweise, wird auch ein... Da setzen wir dann Ätzungsmittel ein. Also die... im Grunde genommen unvorgesehene Wirkungen zeitigen. Also
ja, was macht man, wenn man ein Feature machen möchte und sich nicht traut, an den Ort des Features zu gehen?
Und das ist halt auch die Überraschung. Es kann dabei ein Picasso rauskommen, sagen wir mal so, im übertragenen Sinne. Es kann aber auch, ich möchte es nicht Schrott nennen.
Mein Papa hat sich nicht getraut, dahin zu gehen.
dann haben wir eine andere Möglichkeit, dass man halt zum Beispiel eine Zahnbürste eignet sich da relativ gut, die Wunde aufkratzt regelmäßig, sodass die Wunde also sich nicht verschließt, die Kruste sich nicht bilden kann.
Er hatte total Angst.
Ob das ein Zeichen für eine auf uns zukommende Brutalisierung, auch Selbstbrutalisierung ist?
Es handelt sich nicht um eine Folter, sondern es ist ein Schmerz, der im Grunde genommen für den Kunden als positiv empfunden wird, weil er das Gefühl hat, dass er an der Kreation beteiligt ist. Es wird ein Kunstwerk geschaffen.
Der mag keine Messer.
Normalerweise möchte man Wunden ja verhindern und eine Wunde ist ein Zeichen einer Verletzung, eines Angriffs, einer Aggression.
Die Prozentstärke hängt von den Behandlungsmethoden ab. Beim Skalpell muss ich bei 45% ansetzen, wohingegen natürlich die Strädervorrichtung, die Fräsanlage, dass in dem Fall der Schmerz mit einem Rumpf versehen werden muss, der jetzt 80%ig, also es geht eigentlich in die Strohrumpf-Geschichte, oder wie der Österreicher sagen würde, in den 90-Grädigen.
Derjenige, der sich die Wunde machen lässt, schneiden lässt, brennen lässt oder hobeln oder verätzen lässt, derjenige, der die Wunde davonträgt, ist zugleich der Auftraggeber.
Ich sehe in der Skarifikation eine große Chance. Im Moment ist es eine Nische, aber es ist eine große Entwicklung, die dieser Kunst zuteil kommen wird.
Im Grunde genommen, jeder ist vernarbt. Das sind unsichtbare Narben. Und durch diese Kunst, durch die Skarifikation, wird es ja erst möglich, dass praktisch diese Wunden, die ja jeder mit sich trägt, dass die erst offensichtlich werden und praktisch sich öffnen können.
Ja, die Frage ist natürlich, ob das, was wir dann gemacht haben, also das freie Spiel mit den echten Informationen, ob das immer noch ein Feature ist.
Spur 4. Ausblick.
Goldrausch. Dora schlug durchs Olga. Hohlsack, CDU.
Das Glück ist ein scheues Tierchen, mein Guter. Als Letzter sollte man nicht gerade dort ankommen und allzu viele unserer verehrten Zeitgenossen sollten auch nicht mit von der Partie sein. Also,
lassen Sie die Katze nicht allzu schnell aus dem
Sack. Und pack auf den Wagen und los. Das Haus steht auch im kommenden Frühling noch. Und wenn nicht, so bauen wir ein neues, ein noch geräumigeres Haus. Es ist doch alles ganz einfach. Also legt eure Sachen zurecht. Bereitet euch vor, beeilt euch und fallt vor allen Dingen nicht auf, wenn ihr sprecht mit den Nachbarn, sonst sickert noch
etwas durchwachsen, die Bilanz.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Gold, eine Revue. Es ist das Hörspieldebüt des Lyrikers Jan Wagner, der in diesem Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wurde. Das Hörspiel wird nächsten Sonntag in SWR 2 gesendet. Es ist eine Koproduktion von SWR und Deutschlandfunk. Verantwortliche Redakteurin ist Sabine Küchler vom Deutschlandfunk. Frau Küchler, in dem Ausschnitt ging es um die Anfänge des Goldschürfens. Danach entwickelt sich ein szenischer Goldrausch. Wenn Sie es kurz umreißen, welchen Bogen schlägt das Hörspiel?
Oh, da geben Sie mir eine große Aufgabe, das zu beschreiben. Der Dichter Jan Wagner hat sich in seinem ersten Hörspiel aufgemacht, die Goldgräberstimmung des 19. Jahrhunderts in Amerika zu beschreiben. Und eigentlich ist dieses Stück, was er uns dort geschenkt hat, ein Stimmenspiel, das ganz unbescheiden beginnt mit der Erschaffung der Welt. Das dürfen Sie buchstäblich nehmen. Die erste Szene ist wirklich so geartet, dass das Gold selbst spricht mit eigener Stimme und uns Zeugen werden lässt, wie die Welt ersteht. Und das Stück schlägt eigentlich den Bogen von dem Rausch, der die Menschen erfasst, den großen Hoffnungen, die sie mit dem Gold verbinden, bis wir eigentlich erfahren, ja, wie diese Goldgräber in dieser harten Arbeit und in dieser frohen und in dieser enttäuschten Hoffnung, um die es dann ja auch geht, schließlich an ein Ende kommen. Und ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende des Stückes ist es dann doch wieder die Stimme des Goldes, die alles triumphierend übertönt. Ein Stimmenspiel, nennen wir es mal so, und eine große, große Welterschaffungsgeste, die Jan Wagner da in seinem ersten Hörspiel versucht.
Jan Wagner schreibt vor allem Gedichte. Hört man das dem Hörspiel denn an?
Wenn Sie damit sagen wollen, dass an diesem Hörspiel besonders auffällig ist, dass es eine unglaublich überbordende, auffällig, fantasievolle Sprache hat, dann merkt man diesem Hörspiel natürlich an, dass der Autor in erster Linie Lyriker ist. Aber wie wir wissen, sind ja Lyriker nicht unbedingt die schlechtesten Hörspielschreiber. Denken Sie an Dylan Thomas zum Beispiel, denken Sie an Ingeborg Bachmann, an Günter Eich, an Jürgen Becker. Um nur einige Namen zu nennen, wo Lyriker auch ganz großartige Hörspielautoren geworden sind. Ich habe ja insgeheim den Verdacht, dass das Schreiben von Lyrik einen geradezu prädestiniert fürs Hörspiel, weil in beiden Gattungen ganz eigene, neue, nie gesehene Erfahrungsräume geschaffen werden können und weil beide Gattungen einen ganz, ganz intimen Dialog anstrengen mit dem Leser bzw. auch Hörer. Kurzum, ich glaube, der Schritt für Jan Wagner von der Poesie zum Libretto eines Hörspiels war gar nicht so weit.
Das Hörspieldebüt von Jan Wagner am nächsten Sonntag, den 16.07. um 18.20 Uhr hier in SWR 2.
Ich bin kein Professor mehr. Ich gab meinen Doktortitel zurück, weil ich dachte, als Doktor sollte man gute Wissenschaft betreiben und das habe ich nicht getan.
Fake News ist inzwischen jedem ein Begriff. Nächsten Mittwoch läuft um 22.03 Uhr ein Feature mit dem Titel Faked Sciences. Es geht um Manipulation und Betrug in der Wissenschaft. Autorin des Stücks ist Gabriele Knetsch.
Hallo, hier ist Gabriele Knetsch.
Frau Knetsch, wie wird denn in der Wissenschaft betrogen?
Ja, da sind tatsächlich der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Plagiate ist noch die primitivste Art und Weise, kann man fast sagen, zu betrügen. Die schlimmsten Fälle sind wirklich das krasse Erfinden von Daten. Dann gibt es Zitierkartelle, das sind Wissenschaftler, die sich gegenseitig zitieren, um ihre Impact-Faktoren hochzujagen. Oder man stiehlt berühmte Co-Autoren und schreibt sie auf das eigene Paper. Es gibt gefälschte Gutachten, damit man in die guten Journals kommt. Am allermeisten manipuliert wird aber an den Bildpublikationen. Das sind die Daten und da kann man feststellen, dank der Software wie Photoshop ist es eben möglich, Bilder zu retuschieren, Ergebnisse zu schönen, zu verdoppeln oder zu strecken. Und man sieht diese Bildpublikationen kaum und sie dienen einem Ziel, die eigene Hypothese stärker zu machen und Daten, die da nicht so gut reinpassen, eben zu unterdrücken.
Sie haben jetzt recherchiert zu Manipulation und Betrug. Da redet man ja nicht drüber, wenn man das macht. Wie sind Sie denn überhaupt an Ihre Informationen gekommen?
Ich bin ja selbst Journalistin und natürlich keine Wissenschaftlerin. Das heißt, ich muss mich da auch zusammentun mit anderen Wissenschaftlern, mit Kollegen des gleichen Faches, die Fälschungen, Manipulationen beurteilen können. Mit Whistleblowern. Und es gibt inzwischen auch einige Portale, Internetportale, wo solche Fälle diskutiert werden. PubPeer, Froniplug. Oder ganz wichtig ist Retraction Watch. Fast täglich melden die Kollegen von Retraction Watch weltweit Betrugsfälle.
Gab es denn da bei Ihrer Recherche irgendwas, was Sie am meisten überrascht oder verblüfft oder entsetzt hat?
Also es war schon so, dass es sehr viel Unruhe gemacht hat. Meine Anfragen an den Universitäten, das ist ein sehr geschlossener Kreis. Man hat das Gefühl, wenig Informationen sollen nach außen dringen. Am liebsten würden sie es haben, dass dieses Thema Betrug gar nicht in die Öffentlichkeit kommt. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht. Es geht ja hier um Steuergeld. 90 Milliarden Euro im Jahr fließen in Deutschland unter anderem an Steuergeld in die Forschung. Ich finde, wir haben ein öffentliches Interesse daran, solche Fälle zu klären. Aber da herrscht schon sehr viel Vorbehalt auf Seiten der Hochschulen. Man ist sehr vorsichtig damit, was man nach draußen gibt.
Spannendes Thema also nächsten Mittwoch um 22.03 Uhr, das Feature Faked Science. Herzlichen Dank, Gabriele Knetsch.
Sehr gerne.
Spur 1, Doku-Blog.
Weltmacht Kommunismus. Es war einmal.
Sinus kommt um im Konsumus.
1919 dachte man in der Kommunistischen Internationalen, innerhalb eines Jahres würde Europa kommunistisch. Esperanto sollte zur Sprache der kommunistischen Weltbewegung werden. Es kam anders.
Ausschnitte aus einem Doku-Blog-Feature von Günther Platztasch.
Zuerst Polen, später dann Deutschland, Italien, England, die ganze Welt.
Diese Welt muss unser sein.
Das war die Juli-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Beteiligt waren Christian Klaus, Pascal Fournier, Rudyard Hasel, Tom Heithoff, Ute Holl, Gabriele Knetsch, Sabine Küchler, Anja Penner, Günther Platztasch, Timo Spieß und Christine Werner. Im August geht es dann um Zuflucht. Wer oder was sucht warum Zuflucht? Wanderer bei schlechtem Wetter in den Bergen, Verfolgte, Verlassene, wo finden Sie einen Schutzort? Wann haben Sie einen gebraucht? Wer hat Ihnen Zuflucht gewährt? Erzählen Sie Ihre Geschichte, fragen Sie in Berghütten und Kirchen nach und laden Sie alles auf dokublog.de. Und wie immer gibt es dort die Beiträge und Gespräche der Sendung in voller Länge zum Nachhören. www.dokublog.de.
Hey Volker,
Hörst du die Signale?
Ach, wenn ich das noch mal erleben könnte. So eine kleine Weltrevolution auf meine alten Tage.